So, jetzt zur allerletzten Frage, die wahrscheinlich die meisten Selbstständigen brennend interessiert, also zumindest war es bei mir am Anfang so. Woher wusstest du, wie hoch du deine Preise ansetzen kannst?
Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und Seelenstriptease aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem Copy-Quickie. Für diese Folge habe ich Fragen aus der Community gesammelt, deswegen wird es heute kein klassischer Copy-Quickie, sondern ein Q&A. Ich habe die Fragen hier vor mir, die ich über Instagram erhalten habe, weil es ist so, dass mir dort ganz viele Menschen folgen, die sich selbstständig machen möchten als Freelancerin und zum Teil eben auch im Bereich Copywriting. Es ist aber ganz egal, ganz viele Fragen überschneiden sich, egal um welche Freelancerin-Tätigkeit es geht. Ich habe ja auch angefangen als klassische Freelancerin und deswegen habe ich einfach mal auf Insta eine Umfrage gestartet, weil mich so viele liebe Nachrichten immer erreichen von Menschen, die sich fragen, wie können sie sich selbstständig machen, wie erreichen sie ihre ersten KundInnen, woher wissen sie, wie hoch sie ihre Preise ansetzen können und so weiter und so fort. Und so kam es dazu, dass ich eben gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal eine kleine Fragensammlung und da haben mir einige von euch Fragen eingereicht und die möchte ich heute ausführlich in dieser Podcast-Folge beantworten, weil ich der Meinung bin, dass das Format einfach ein bisschen mehr Tiefe zulässt, als solche wichtigen Fragen in der Instagram-Story abzuhandeln. Genau, ich habe die Fragen hier vor mir. Erstmal natürlich herzlich willkommen zu diesem Copy-Quickie. Ich bin jetzt schon total in Laberlaune, deswegen habe ich hier ganz vergessen, mein Intro vorzubereiten. Aber es ist doch überhaupt nicht schlimm, wir steigen direkt ein. Ich habe ein paar Fragen erhalten, ein paar Fragen kamen auch öfter vor, aber ich habe die jetzt hier gesammelt vor mir. Die erste Frage, die ich erhalten habe, ist, wie gewinnst du deine WunschkundInnen? Und ich würde da so ein bisschen unterscheiden zwischen, wie das früher bei mir aussah und wie es heute bei mir aussieht, weil es soll ja auch eben für die Menschen zugänglich sein, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich eine Sichtbarkeit aufgebaut haben über diverse Kanäle. Also ganz, ganz am Anfang, als ich noch nebenberuflich selbstständig war, habe ich meine KundInnen über Freelancer-Portale gewonnen. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Da kannst du auch einfach mal googeln. Ich kenne zum Beispiel Freelancer-Map, freelance.de, Texter-Jobbörse, ist jetzt speziell für TexterInnen eben. Ich muss aber dazu sagen, dass man da in meinem Fall zumindest noch nicht von WunschkundInnen sprechen konnte. Aber es hat halt dazu geführt, dass ich dieses Hobby, was es jetzt nicht sein sollte bei mir, ausführen konnte und ich halt so ein bisschen Texte getippst habe für Geld. Natürlich jetzt auch nicht so eine grandiose Bezahlung, aber über Geld sprechen wir später noch. Ja, aber so habe ich meine ersten KundInnen damals gewonnen. Das waren aber keine Solo-Selbstständigen oder Online-Unternehmerinnen, die ja heute meine Zielgruppe sind, sondern auch viele Agenturen oder klassische Online-Shops für Produkte, genau. Und da war es halt tatsächlich so, dass ich proaktiv auf die zugegangen bin. Also ich weiß auch nicht, ob man davon Gewinnen sprechen kann, weil ich da über diese Jobbörse, natürlich hat man da sein Profil, aber trotzdem schreibst du proaktiv auch auf Stellenausschreibungen Menschen an und bewirbst dich, sage ich mal. Und so war das am Anfang bei mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht das Wahre ist. Und vor allem, als ich ja dann den Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit gewagt habe, wollte ich halt so nicht weitermachen, weil das ist unglaublich mühsam. Man muss viel Akquise machen. Es kommt nicht viel bei rum. Und ja, die Zusammenarbeiten waren halt auch nicht so wertschätzend. Aber das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon erzählt. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so vertiefen. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen umgeschaut, was für Kanäle kann ich mir denn noch erschließen. Und weil ich eben aus meiner Zeit als Social-Media-Managerin und Online-Marketing-Managerin sehr viele Berührungspunkte schon mit Instagram hatte, fiel es mir nicht so schwer, mich dann dafür zu entscheiden, für den Kanal. Es gibt natürlich auch andere. Aber ich habe mir dann mein Instagram-Profil aufgebaut im November 2021 und habe da angefangen, regelmäßig Content zu posten, bin in die Sichtbarkeit gegangen. Und das ging dann tatsächlich relativ schnell. Und darüber habe ich dann meine WunschkundInnen gewonnen und so ist es auch heute noch. Also heute, um da mal die Brücke zu schlagen, gewinne ich meine KundInnen vor allem über Instagram und über meine eigene Website. Und man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren selbstständig. Es geht halt auch unglaublich viel über Weiterempfehlungen inzwischen. Also es ist so, dass ich da jetzt nicht unglaublich viel mehr zu tun muss. Also am Anfang habe ich wirklich unglaublich viel getan, um KundInnen zu gewinnen.
Und jetzt inzwischen ist es so ein bisschen, hat sich das zum Selbstläufer entwickelt. Also da auch schon mal der Reminder an dich, dass es sich wirklich lohnt, da dran zu bleiben. Die Mühe am Anfang, die wird auf jeden Fall belohnt dann am Ende. Genau. Dann habe ich hier noch die Frage, die wahrscheinlich am ehesten daran anknüpft, wie werde ich sichtbar? Also ich glaube, am Anfang ist es wichtig, erstmal sich zu fragen, wo man sichtbar werden möchte, weil es gibt auch Menschen, die unglaublich erfolgreich über LinkedIn KundInnen gewinnen. Und wenn das eher eine Plattform ist, mit der du dich identifizieren kannst, dann macht es vielleicht Sinn, dich dafür zu entscheiden. Oder, keine Ahnung, es gibt auch Möglichkeiten über Pinterest, über diverse andere, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht kenne. Also vielleicht solltest du erstmal diese Entscheidung treffen, wo du überhaupt sichtbar werden möchtest, mit welchem Kanal du dich wohlfühlst und halt vor allem nicht 1000 Kanäle auf einmal aufbauen. Also das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und was ich auch bei KundInnen von mir jetzt in der Zeit immer beobachtet habe. Es läuft nie gut, wenn du dir 5 Kanäle parallel aufbauen willst. Also fang erstmal mit einem an, mach den ordentlich und wenn der einigermaßen läuft und du deine Routine entwickelt hast und dich selbstsicher damit fühlst, dann fang an mit dem zweiten. Also zum Beispiel, wenn du gerade noch total auf wackeligen Beinen stehst, was das Thema Instagram angeht, dann solltest du noch nicht an E-Mail-Marketing denken, sondern dann solltest du dir erstmal einen vernünftigen Prozess für dein Instagram aufbauen und dann an eine E-Mail-Liste überhaupt denken. Also das ist so die Erfahrung, die ich dir damit geben kann, dass du das wirklich schrittweise machst und dann, wie du sichtbar wirst, also ich kann da natürlich nicht für alle sprechen, aber wichtig ist, Content, 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 ne? Content ist Queen und die Leute werden dir halt nicht die Bude einrennen, wenn du nicht erst Mehrwert gibst. Also das ist schon auch so eine Erfahrung, die ich unterschreiben kann. Du musst erst was geben, um was zurückzubekommen und bei meinem Instagram habe ich es halt zum Beispiel so gemacht, dass ich am Anfang mir Gedanken gemacht habe, okay, welche Tipps sprechen die Leute an und habe erstmal unglaublich viel Mehrwert rausgegeben und halt auch unglaublich viel interagiert. Also das ist halt auch wichtig, dass du sehr früh damit anfängst, dein Netzwerk aufzubauen, sehr früh damit anfängst, auch auf anderen Accounts sichtbar zu werden, Accounts deiner Zielgruppe, aber auch Accounts der, ich sag mal, Konkurrenz oder halt Kollegen aus der Bubble, dass du fleißig kommentierst, dass du halt auch Leuten folgst, dass du auf andere Story interagierst, dass du mit den Leuten in Austausch kommst, weil mir das halt auch geholfen hat, wirklich Menschen zu finden, mit denen ich heute noch meinen Weg bestreite. Also Interaktion kann wirklich nie schaden. Das führt auch dazu, dass die Leute dann deine Inhalte konsumieren, dass sie die Inhalte vielleicht in ihren Stories teilen. Und was ich am Anfang auch viel gemacht habe, waren so Gastexpertinnen-Auftritte. Dafür habe ich dann aber auch die Anfragen bekommen. Das habe ich damals noch sehr viel kostenfrei gemacht, dass ich eben in Memberships oder Gruppenprogrammen von anderen Gastauftritte hatte, was halt auch immer mega ist, weil da halt Menschen sitzen, die dich vielleicht noch nicht kennen und du halt, wenn es nicht bezahlt wird, in der Regel dein Angebot dann da pitchen darfst und da auch zumindest neue Kontakte drüber gewinnst, im besten Fall neue KundInnen. Aber ja, schau dich da mal um, vielleicht gibt es in deinem Bereich auch irgendwelche Online-Magazine oder so, für die du schreiben kannst, Gastartikel auf größeren Blogs. Solche Sachen zählen halt auch zum Thema Sichtbarkeit. Also da würde ich eben unterscheiden zwischen der Sichtbarkeit, die du dir für dich aufbaust, also dein Instagram-Kanal, auf dem du Content raushaust, und der Sichtbarkeit, wie du auch auf Accounts oder in Programm anderer Menschen sichtbar werden kannst, um neue Kontakte zu knüpfen und dir Netzwerk aufzubauen. Weil ich bin damals rausgegangen mit der Einstellung, ich will in der Selbstständigkeit mein eigenes Ding machen, aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass es sehr geil ist, ein Netzwerk zu haben und ohne dass halt wirklich nichts läuft. Also genau, verknüpf dich vielleicht auch, wenn es jetzt um den Bereich Copywriting geht, mit anderen CopywriterInnen. Schreib mir auch super gerne. Also ich habe da auch schon so ein kleines Netzwerk. Und ja, das ist das, was ich dir grundlegend zum Thema Sichtbarkeit mitgeben kann. Und dann geht das natürlich noch viel tiefer und viel weiter, aber darauf will ich jetzt heute gar nicht so eingehen. Dann habe ich hier noch die Frage erhalten und ich glaube, die ist für viele sehr spannend. Wie werden InteressentInnen zu KundInnen? Das ist ja was, was uns alle betrifft. Also egal, ob du jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gerade gehen willst und erste KundInnen gewinnen willst oder ob du schon seit 5 Jahren selbstständig bist und deine Programme gefüllt bekommen willst. Und auch da, InteressentInnen musst du ja auch erstmal gewinnen. Und die gewinnst du darüber, dass du einen ansprechenden Online-Auftritt hast, dass du Mehrwert teilst, dass du geile Texte hast, dass du geil kommunizierst, dass du zeigst, wer du bist, was dich ausmacht. Und dass du halt wirklich sichtbar bist. Sichtbarkeit hatten wir gerade schon, aber so gewinnst du halt erstmal InteressentInnen. Und jetzt willst du die natürlich umwandeln und denen musst du natürlich erstmal von deinem Angebot berichten. Also ganz, ganz wichtig auch, dass du regelmäßig über dein Angebot sprichst, auf welchem Kanal auch immer, dass du da Content dazu teilst, dass du in der Story darüber sprichst, wie auch immer du das angehen möchtest, aber sprich darüber, werde sichtbar auch mit deinem Angebot, nicht nur mit deinem Mehrwert und hol dir Feedback ein, arbeite sehr viel mit Testimonials, also beweis den Leuten auch, dass dein Angebot funktioniert. Wenn du noch keine Testimonials hast, dann kannst du auch sehr gut mit TestkundInnen arbeiten. Also ich würde sowieso, wenn du größere Programme später mal launchst, immer mit Testrunden arbeiten, aber das ist eine andere Geschichte. Auch wenn du jetzt als Texterin starten möchtest, meinetwegen, kannst du erstmal Textprojekte, Textaufträge annehmen, die du dir geringer vergüten lässt oder halt nicht vergüten lässt, aber im Gegenzug auf jeden Fall ein Testimonial bekommst, ein geschriebenes oder vielleicht sogar ein Video, wie auch immer, weil du den Leuten da draußen, die dann halt wirklich die volle Stange Geld für dein Angebot bezahlen, beweisen musst, dass dein Angebot funktioniert. Ansonsten wirklich Wiederholung, immer wieder über dein Angebot sprechen, klare Handlungsanweisungen und halt den Mehrwert rausarbeiten und den Leuten zeigen, was es bringt. Und vielleicht auch, wenn du halt weißt, du hast da 5 super heiße InteressentInnen, die auf jeden deiner Posts reagieren, interagieren, dass du auch einfach mal mit den Leuten in Austausch gehst, Zielgruppeninterviews führst, die fragst, hey, was beschäftigt dich denn? Was brauchst du denn? Warum folgst du mir? Was verbindest du mit mir? Und da in die Recherche gehst und darauf aufbauend dann deinen Content kreierst, damit die Leute halt bei dir kaufen möchten. So, dann habe ich noch eine ganz spannende Frage erhalten und zwar: Wie hast du Copywriting gelernt? Ich habe etwas anderes studiert und bin deshalb verunsichert. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe Germanistik studiert mit dem Nebenfach Deutsch als Fremdsprache. Die Studieninhalte haben sich sehr überschnitten, aber das spielt jetzt hier auch gar keine Rolle. Also ich komme aus dem Bereich, wobei ich halt sagen muss, dass so ein Germanistikstudium immer noch überhaupt nichts mit Copywriting zu tun hat. Also im Germanistikstudium lernst du nicht unbedingt, wie deine Texte verkaufen. Das habe ich dann in der Online-Marketing-Agentur gelernt. Für alle, die das noch nicht wissen, ich habe parallel zu meinem Studium als Werkstudentin 3,5 Jahre in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und danach in derselben Agentur 2 Jahre Vollzeit als Online-Marketing-Managerin und habe über die gesamten fast 6 Jahre alle möglichen Website-Projekte betreut, also von Website-Neuaufbauten bis hin zu Website-Relaunches, alles Mögliche war da dabei. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Website-Projekte begleitet und betreut, auch langfristig, und habe da dann eben gelernt, was so ein Text braucht, wie so eine Seite aufgebaut werden muss, damit die halt verkauft bzw. KundInnen generiert. Und das ist so mein Hintergrund. Und dann in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich das allererste Mal auch in der Praxis wirklich nur Copywriting gemacht. Also in der Online-Marketing-Agentur war das ja immer an die Erstellung von Websites geknüpft. Und ich habe dann aber beschlossen, in meiner Selbstständigkeit nicht mehr diesen technischen Part zu machen, dass ich eine Website auch umsetze, sondern halt wirklich, dass ich die befülle mit geilen Texten. Und das habe ich erstmals dann in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit gemacht, dass ich mich darauf fokussiert habe. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das ganz andere Projekte waren, dass die auch ganz anders vergütet waren. Und ich sehe es auch heute noch so als Testprojekte an, die ich da mitnehmen durfte. Und das ist so mein Hintergrund. Und wenn du was ganz anderes studiert hast oder aus einem ganz anderen Bereich kommst, dann macht das auch überhaupt nichts, weil beim Copywriting ist Praxis tatsächlich das Allerwichtigste. Und die Theorie kannst du natürlich erlernen. Da gibt es wunderbare Bücher, die du lesen kannst, Fortbildungen, an denen du teilnehmen kannst. Auch da würde ich dir empfehlen, dich vielleicht mit einer anderen Copywriterin zusammenzutun, die schon an einem fortgeschritteneren Punkt ist, weil zumindest bei mir ist es so, es gibt da auch immer wieder Zeiten, wo die Kapazität begrenzt ist und so fortgeschrittenere Copywriterinnen geben dann vielleicht auch mal Aufträge ab, an denen du dich üben kannst und wo du von der Copywriterin Feedback bekommen kannst und eben durch diese Kooperation profitierst, weil du halt lernst und direkt praktizierst gleichzeitig. Also das ist halt auch eine Einstiegsmöglichkeit, die ich da sehe, dass du mit einer Copywriterin in Kontakt trittst, die das halt schon professionell macht und einfach mal fragst, so hey, gibt's eine Möglichkeit, dass ich das von dir lernen kann, kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen. Wenn du sagst, du möchtest direkt in die Praxis eintauchen, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, weil so dieses ganze Studieren, Bücher lesen, Weiterbildung, das ist zwar alles schön und gut, aber ich bin großer Fan, direkt am lebenden Objekt Text zu arbeiten. Und ich würde auch behaupten, dass die Verunsicherung dadurch schnell verfliegt, weil
du es halt direkt lernst, du bekommst direktes Feedback. Also ich würde auf jeden Fall mit direktem Feedback arbeiten. Und nur weil du was anderes studiert hast, das hat überhaupt nichts zu sagen. Man darf im Leben immer mal wieder neue Entscheidungen treffen, neue Wege einschlagen. Und ich finde das sogar gut, weil das ja dann auch eine Geschichte ist, die dich einzigartig macht. Und vielleicht kannst du ja sogar das, was du studiert hast oder der Bereich, in dem du gerade arbeitest, mit deiner zukünftigen Zielgruppe verknüpfen. Also als Beispiel, wenn du gerade in der Tourismusbranche arbeitest, könntest du ja auch sagen, du bietest in Zukunft Copywriting an für die Hotellerie, für eben diese Branche, in der du halt jetzt tätig bist. Und dann kannst du deine zwei Standbeine ja ideal miteinander kombinieren. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Okay, dann habe ich noch die Frage bekommen, wie lange lohnt es sich zu kämpfen? Wie viel Energie sollte ich in die Selbstständigkeit stecken? Und das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten, weil es total unterschiedlich ist. Also die Entscheidung, die kann ich nicht für dich treffen, die darf ich auch nicht für dich treffen. Aber das Gute ist, dass es ja in deiner Hand liegt, diese Schritte zu gehen. Also ich würde behaupten, es ist relativ simpel, den Einstieg zu finden, weil es halt unglaublich viel Nachfrage gibt, unglaublich viele Möglichkeiten, Fuß zu fassen und zu starten. Ich habe dir ja jetzt schon einige genannt. Und wenn du halt deinen vollen Fokus dann drauflegst, aufs Copywriting, dich bemühst, wirklich positive Bewertungen sammelst, aktiv in den Austausch gehst, in die Sichtbarkeit gehst, dann müssen wir hier auch gar nicht von einem Kampf sprechen. Also es sollte sich auch wirklich nie nach einem Kampf anfühlen. Es sollte dir Spaß machen. Es sollte dir vielleicht auch Abwechslung bieten, wenn du sagst, du startest erstmal nebenberuflich und du bleibst sicherheitshalber nochmal in deinem Hauptjob. Es ist auch so, dass du am Anfang nicht wahnsinnig viel Zeit da reinstecken musst. Also ich habe in der Online-Marketing-Agentur 40 Stunden gearbeitet und bin meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit vielleicht 1-2 Stunden am Tag noch nachgegangen, aber halt auch nicht jeden Tag. Und ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie du deine Prioritäten verschiebst. Ich weiß, es ist immer so leicht zu sagen, weil natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, die Einfluss auf dein Leben nehmen. Aber ich würde behaupten, wir müssen hier nicht von einem Kampf sprechen. Wenn du dich jetzt noch unsicher fühlst und das Gefühl hast, es kommt nichts bei rum und es ist irgendwie wie ein Kampf, dann such dir die Leute, die schon da sind, wo du hin willst und geh mit denen in Austausch, stell denen die Fragen, die dich beschäftigen. Und am Ende, weil der zweite Teil der Frage ja lautet, wie viel Energie sollte ich in die Selbstständigkeit stecken, ist es natürlich auch so, wenn du Vollzeit selbstständig bist, dann fließt deine gesamte Energie da rein. Also das kann ich dir auch so ehrlich sagen. Die gesamte Energie, die du für dein Arbeitsleben aufwendest, fließt dann in die Selbstständigkeit und das ist schon einiges. Also ich fühle mich auch sehr, sehr eng verknüpft mit meinem Unternehmen und ich habe natürlich inzwischen mir mein Business so aufgebaut, dass ich sehr viel Freizeit auch habe, dass ich an den Wochenenden den Laptop zulasse, dass ich Zeit habe für meine Familie, für meine Freunde und für mich. Ich habe mir das Online-Business so aufgebaut, dass ich letztendlich Mama werden durfte, sehr unkompliziert und niemandem irgendwie Bescheid geben musste und mein Business im Hintergrund immer noch mehr oder weniger weiterläuft. Natürlich ohne meinen direkten Input, also wenn du diese Folge hörst, bin ich sehr frisch Mama geworden und produziere das hier gerade vor. Also es gibt Möglichkeiten, dir dein Business so aufzubauen, dass die Energie dann wieder sinkt, aber am Anfang darfst du natürlich erstmal ganz viel Energie da reinstecken, wenn es eine Vollzeit-Selbstständigkeit ist. Wenn es eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, ist es natürlich so die Frage, weil wenn du finanziell nicht darauf angewiesen bist, dann kannst du das Ganze auch mit Spaß und Freude angehen. Und dann musst du da nicht sonderlich viel Energie reinstecken. Dann kannst du so viel Energie am Tag reinstecken, wie dir eben noch zur Verfügung steht. Aber wenn du halt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehst, da bin ich dir ganz ehrlich, wird es am Anfang erstmal sehr energieaufwendig sein. Also ja, aber das muss nichts Schlechtes sein. Also ich finde, es ist schön, wenn man die Energie, die einem zur Verfügung steht, reinfließen lässt in ein Projekt, was man sich ganz alleine aufbaut. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Motivation dahinter, eine ganz andere Verbindung, die du dann zu deinem Job hast. Also ich finde, es ist nichts Schlechtes, Energie in die Selbstständigkeit zu stecken. Ich finde, das ist was unglaublich Schönes sogar. So, jetzt zur allerletzten Frage, die wahrscheinlich die meisten Selbstständigen brennend interessiert. Also zumindest war es bei mir am Anfang so. Woher wusstest du, wie hoch du deine Preise ansetzen kannst? Gar nicht, weil ich hier eine Riesenproblematik auch immer noch sehe. Also niemand redet über Preise so richtig offen. Es gibt unglaublich viele Blogartikel, die ich auch recherchiert habe am Anfang oder vor meiner Selbstständigkeit, wo ich mir dachte so, ja, okay, aber wie viel kann ich jetzt bitte verlangen für so einen Text? Ich weiß es einfach gar nicht. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie viel Mühe und Zeitaufwand das für mich bedeutet. Ja, und dann findest du halt so Blogartikel, wo die, also entweder dir wird vorgeschlagen, mit Wortpreisen zu arbeiten, wo halt auch alles zwischen 5 Cent und 20 Cent dabei ist pro Wort.
Oder Stundensatz, wo dann auch alles dabei ist zwischen, ich sag mal, 50 Euro und 250 Euro. Und wenn du halt auch mal auf so Websites gehst von TextaInnen, da findest du dann halt eher so Pauschalangebote. Also ja, ich, so jetzt mal zu meiner Story, bevor ich dir sage, was ich dir empfehlen würde. Ich habe ganz am Anfang sehr simpel im Internet recherchiert und habe gegoogelt, Stundenlohn Texter oder wie auch immer. Bin da auf diese Blogartikel gestoßen, die ich gerade erwähnt habe. Man könnte natürlich auch wirklich mal gucken, das ist mir damals nicht eingefallen, weil ich mich in der Branche noch gar nicht auskannte, aber du könntest theoretisch auch einfach mal auf Websites der Konkurrenz gehen und gucken, ob die da halt Preise stehen haben und da dann so einen Mittelweg finden, weil natürlich ist es am Anfang auch so, dass du so ein bisschen niedriger ansetzt, weil dir ja vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt oder die Referenzen, die Testimonials. Deswegen steigst du natürlich jetzt nicht mit einem Stundensatz ein von 100 Euro. Also da war ich am Anfang auch ganz weit von entfernt. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mich da rangetastet habe und dadurch, dass ich ja nebenberuflich gestartet bin und finanziell nicht davon abhängig war, war es mir halt auch erstmal mehr oder weniger egal, ob das jetzt meinen Kühlschrankinhalt finanziert oder nicht. Aber ich habe alles mitgemacht. Also ich habe Wortpreise mitgemacht von, ich glaube, das niedrigste waren 6 oder 8 Cent pro Wort. Und dann kannst du dir selber ausrechnen, wie viel dabei rumkommt, bei welchem Text. Und ja, das war es definitiv nicht wert. Ich glaube, die höchsten Wortpreise, die ich am Anfang hatte, waren bei 12 Cent pro Wort. Aber auch das, also man muss dazu sagen, dass es relativ einfache Texte waren. Da war jetzt nicht viel Strategie dahinter und auch keine Suchmaschinenoptimierung. Also die habe ich halt eher runtergeschrieben. Da wurden mir die Quellen auch vorgegeben und so war es einigermaßen im Verhältnis zum Zeitaufwand. Aber das ist halt jetzt heute auch nicht mehr drin. Also wo ich das selbstständig mache, so komplett. Genau, dann habe ich relativ schnell gewechselt zu einem Stundensatz. Da bin ich eingestiegen mit 60 Euro netto die Stunde. Ist, glaube ich, auch so ein klassischer Stundensatz für eine virtuelle Assistenz. Also alles so zwischen 50 und 60 Euro die Stunde. Und dann bin ich in den ersten 4 Monaten hochgegangen auf 75 bis 80 Euro netto die Stunde. Ich habe es auch immer so ein bisschen abhängig gemacht von den Projekten, wo ich halt wusste, ja, okay, so und so wird es für mich ablaufen. Darauf habe ich vielleicht mehr Bock, darauf weniger. Ich bin dann relativ schnell weggegangen von diesem Stundensatz, weil mir bewusst geworden ist, dass das ein Quatsch ist, wenn man vor allem, wie ich, langfristig mit KundInnen zusammenarbeitet, weil man ja in dem, was man tut, schneller wird, besser wird und somit ja dann, je besser man wird, weniger verdient. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich meine, aber das ist ja so ein bisschen die Schattenseite an so einem Stundensatz, warum ich das halt auch nicht empfehlen würde. Für den Anfang ist das toll und ich würde es auch immer wieder so machen, weil es halt schön ist, ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber zum Beispiel war halt dann auch bei den Stundensätzen immer so in den Kennenlerngesprächen die Frage, ja okay, aber wie lange brauchst du dafür? Und das kann ich bei einem Projekt vorab natürlich nicht in Stein meißeln und dann ist es für beide Seiten sehr wenig transparent, weil mein Gegenüber nicht weiß, was er oder sie am Ende wirklich bezahlt und ich ja auch nicht weiß, was bei rumkommt, weil wer hat da schon so diesen kompletten Durchblick? Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich erstelle jetzt Paketpreise und die Paketpreise, die habe ich dann eben für jede Leistung erstellt. Also ich habe dann fürs Thema Website-Texte schreiben 3 verschiedene Pakete erstellt. Ich habe für Blogartikel ein Paket erstellt oder verschiedene. Ich habe meine Newsletterpreise dann festgelegt und so. Also habe dann einfach Pauschalpreise gemacht, lasse aber nach wie vor auch immer den Spielraum für individuelle Angebote, weil nicht jede Kundin lässt sich in irgendein Paket pressen und das will ich auch gar nicht, weil gerade so Textprojekte unfassbar individuell sind. Aber so ist es halt schon mal so ein kleiner Maßstab und mit der Erfahrung jetzt auch in den letzten 3 Jahren habe ich natürlich gelernt, was ich für was verlangen kann, was angemessene Preise sind. Ich weiß, dass es in der Branche auch immer noch Leute gibt, die das Dreifache verlangen. Das ist auch ein Feedback, was ich von meinen KundInnen erhalte. Aber das sind die dann logischerweise auch nicht bereit zu zahlen. Und da muss ich halt auch sagen, sollte man halt auch ein bisschen, ja, ethisch, moralisch bleiben. Also für ein Projekt, für das ich, keine Ahnung, 4 Stunden brauche, muss ich nicht 3.000 Euro netto verlangen. Also das finde ich dann auch ein bisschen unrealistisch und ja, unmenschlich. Also ja, genau. Das war so, wie ich den Weg gefunden habe, wie ich meine Preise ansetzen kann, über Wortpreise, über Stundenpreise und letztendlich jetzt über Pauschalangebote. Ich habe dir jetzt auch gesagt, was ich wie bewerte, will dir aber jetzt an der Stelle auch nochmal ganz ehrlich sagen, dass ich es okay finde, dass ich alle Erfahrungen mitgemacht habe, dass ich es okay finde, wie das alles gelaufen ist, weil ich jetzt auch mit dir ganz offen darüber sprechen kann. Und ja, deswegen ist es doch alles ganz gut. So, die Erfahrungen, die haben ja jetzt auch dazu geführt, dass ich weiß, wie der Hase läuft, ne? Genau. Das waren tatsächlich so die Fragen, die mich erreicht haben. Und ich würde sagen, wir sind damit dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es dir geholfen hat, dass du ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen konntest, dass dir das auf deinem Weg hilft. Und wie immer lasse ich dir die Möglichkeit offen, dich jederzeit gerne bei mir zu melden. Du findest meine Kanäle, über die du mich erreichst, in der Folgenbeschreibung. Und wenn du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen, vielleicht auch im Bereich Copywriting, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Wir können uns super gerne vernetzen. Würde mich freuen. Ich freue mich immer, neue Kolleginnen kennenzulernen oder weiterzuhelfen, wo ich kann. Genau. Und dann sende ich dir ganz liebe Grüße und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.